Fragen an den Autor. Heute Horst Eberhard Richter zu dem Buch Eltern, Kind, Neurosen. Gesprächspartner ist Heinz Mudrich.
Ja, Sie werden sich darüber im Klaren sein, meine Damen und Herren. Dieses Thema, so harmlos es auch beim ersten Hinhören klingt, ist recht brisant. Es bringt eine kritische Attacke gegen unser Selbstbewusstsein, gegen unsere Meinung, dass wir doch eigentlich ganz annehmbare und vielleicht sogar vorbildliche Eltern sind. Zur Debatte stehen unsere Schwächen, unser Versagen und es geht um das, was wir damit anrichten. Eltern, Kind und Neurose. Da werden uns also beileibe keine Rosen, Tulpen und Narzissen gestreut, vielmehr ein wissenschaftlicher Beobachter der familiären Probleme bläst hier all den Weihrauch weg, mit dem wir uns manchmal umgeben. Aber er tut es nicht, um uns bloßzustellen, er will helfen. Helfen jedenfalls so weit, wie das mit einem Buch möglich ist. Der Autor sitzt diesmal in Frankfurt am Mikrofon im Studio des Hessischen Rundfunks. Guten Tag, Herr Professor Richter.
Guten Tag, Herr Mudrich.
Ich nehme an, dass ich es auch in Ihrem Namen tue, Herr Richter, wenn ich mich zuerst besonders an die Hörer wende, die jetzt vielleicht abschalten wollen, weil sie meinen, das Thema ihres Buches gehe sie nichts an. An die Hörer also, die noch keine Kinder haben oder noch gar nicht verheiratet sind. Bitte, meine Damen und Herren der jungen Generation, hören Sie doch noch ein bisschen zu. Denn worüber wir hier sprechen wollen, das sind Erkenntnisse, die man schon vor der Gründung einer Familie studieren sollte, unbedingt sogar. Je früher, desto besser. Es sind Fragen, die sowohl den Einzelnen wie die künftige Gesellschaft betreffen. Denn wenn eine Gesellschaft durch den Zustand vieler Familien, aber auch unmittelbar durch den Druck der allgemeinen Lebensbedingungen immer mehr seelisch kranke Menschen hervorbringt, so könnte sie dadurch an Kraft verlieren, sich zu ändern, das heißt, sich zu entwickeln. Ich lade aber nun die jungen Hörer nicht nur deshalb zu diesem Gespräch besonders ein, weil ich sie mit strenger Miene auf Pflichten und auf Verantwortung hinweisen will. Das wäre vielleicht schon wieder einer der psychologischen Fehler, die man so am laufenden Band begeht. Nein, ich meine, es wäre gut, wenn wir hier gerade von Teenagern oder Twins etwas über ihre Erfahrungen im Elternhaus hören würden. Und auch über das, was Sie unbedingt anders machen wollen. Wie Sie wissen, meine Damen und Herren, können Sie sich telefonisch an diesem Gespräch beteiligen. Sie können Ihre Fragen an den Autor stellen, und zwar unter der Nummer 602222 in Saarbrücken. Und die Vorwahl ist 0681. So viel aber erst einmal Vorrede. Ich möchte Ihnen nun noch den Autor des Buches vorstellen, indem ich auf seinen wissenschaftlichen Werdegang schaue. Eine imponierende Fülle der Studien wird da bekundet. Professor Horst Eberhard Richter ist sowohl Dr. Phil als auch Dr. Med. Er hat also in zwei Fakultäten promoviert. Er ist Psychoanalytiker und Nervenfacharzt und heute leitet er die Psychosomatische Universitätsklinik in Gießen. Dass er gebürtiger Berliner ist, nun das nur noch am Rande. Phil Psycho. Jedenfalls hier allerdings nicht von Hitchcock. An dramatischen Momenten aber fehlt es dieser Forschung auch nicht gerade, so scheint mir. Denn erforscht werden ja letzten Endes immer wieder Schicksale. Herr Professor Richter, zwei Begriffe aus dem Umkreis Ihrer Arbeiten sollten wir zunächst etwas erläutern. Der eine ist die Psychosomatik, die Lehre also von den Beziehungen zwischen Leib und Seele. Seit wann besteht Ihre Klinik in Gießen und was kann dort für die Patienten geleistet werden?
Die Klinik in Gießen, die Psychosomatische Universitätsklinik, ist dort 1962 gegründet worden. Sie ist aus dem Nichts gegründet worden in einer alten Villa, als wir hinkamen aus Berlin. Wenn Sie mich fragen, was dort geleistet wird, so muss man unterscheiden zwischen dem, was wir eigentlich leisten sollten und dem, was wir leisten können. Leisten sollten, das würde heißen, dass wir mit unserem Fach psychosomatische Medizin zuständig sind für eigentlich 30% der Krankheiten, die bei den praktischen Ärzten vorgetragen werden, sind all die Krankheiten, bei denen seelische und soziale Faktoren maßgeblich beteiligt sind, die Beschwerden hervorrufen, beziehungsweise sehr maßgeblich an der Unterhaltung der Beschwerden beteiligt sind. Und was wir nun zu leisten versuchen, in bescheidenem Maße, weil wir unter sehr beengten räumlichen und finanziellen Möglichkeiten arbeiten, ist, dass wir auf wissenschaftlicher Basis überwiegend mit Methoden der Seelenbehandlung, der Psychotherapie versuchen, all den Kranken zu helfen, die zu uns kommen mit Ängsten, mit Kopfschmerzen, mit Magenbeschwerden, mit Herzanfällen auf nervöser Grundlage. Wobei wir versuchen, die Konflikte, die hinter diesen Krankheiten stehen, zu klären und damit diese Beschwerden zu beseitigen.
Ich wollte Sie eigentlich nachher fragen, wie hoch Sie den Prozentsatz der Kranken einschätzen, die mit seelischen Beschwerden, Belastungen überhaupt vorhanden sind. Und die Zahl haben Sie eben schon genannt, jedenfalls aus Ihrer Gießener Praxis. Aber ich nehme an, das ist allgemeingültig. 30%, das ist natürlich ungeheuer viel. 30% also der Menschen, die zu einem Arzt gehen, müssten praktisch dann zu Ihnen oder eben zu einem Kollegen von Ihnen gehen, damit Ihnen geholfen werden kann.
Ja, oder was uns eben sehr fehlt, ist, dass die praktischen Ärzte und die Internisten und die anderen Fachärzte viel besser ausgebildet wären auf diesem Gebiet der medizinischen Psychologie und der psychosomatischen Medizin, um selber in ihrer Praxis eben den Patienten besser als heute helfen zu können. Aber heute sind all die eben genannten Ärzte von der Universität her fast ausschließlich eben in körperlicher Medizin ausgebildet und sie sind einfach nicht erfahren darin und haben zu wenig Kenntnisse, wie Kopfschmerzen, wie Magenbeschwerden und andere solche Störungen entstehen können auf der Basis von seelischen Konflikten und wie man solche Kranken ansprechen muss, damit diese Beschwerden verschwinden.
Aber glauben Sie überhaupt, dass ein praktischer Arzt in der Belastung einer heutigen Praxis, selbst wenn er ausgebildet wäre, in der Lage sein würde, diese Kenntnisse anzuwenden? Ich habe da doch gewisse Zweifel. Und ich glaube, dass die Arbeitsteilung doch ihre Vorteile für den Patienten hat.
Ich würde Ihnen da widersprechen, Herr Mudrich, weil ich meine, dass eben bei der ungeheuren Zahl dieser Kranken mit seelischen Konflikten es nicht geht, dass eine kleine Gruppe von Fachspezialisten sich dieser Patienten annimmt. Das wird sozial nie möglich sein. Ja. Das heißt, wir müssen die generelle Ausbildung der Mediziner schon auf der Universität ändern. Die neue ärztliche Approbationsordnung wird ja da gewisse Besserungen schaffen. Es wird erstmalig in Deutschland medizinische Psychologie und medizinische Soziologie und psychosomatische Medizin als Pflichtpensum gelehrt werden.
Gut, kommen wir zunächst aber zu dem Begriff, der im Titel Ihres Buches steht und der ja viel diskutiert wird, Neurose. Manchmal hat man den Eindruck, dass heute schon jemand mit einer gewissen Zufriedenheit sagt, er habe eigentlich auch eine Neurose. Er ist dann ein Mensch, der heute an der Gegenwart leidet, der unter Stress steht und nun also mitten in diesem ungeheuer geschäftigen Leben eine wichtige Funktion erfüllt, die ihn aufreibt. Aber wie eigentlich deuten Sie den Begriff Neurose allgemein?
Ja, es ist schwer mit einer kurzen Definition das Wesentliche zu sagen. Also ganz allgemein handelt es sich bei Neurosen um seelisch bedingte Störungen, seelisch bedingte Erkrankungen, die nicht das Ausmaß von Psychosen haben, also nicht das Ausmaß von geistigen Störungen. Bei einer Neurose sind die geistigen Funktionen intakt, das Denken, das Wahrnehmen sind nicht gestört, der Betreffende hat keine Wahnideen, er hat keine Halluzinationen, keine Sinnestäuschungen. Seine Störungen liegen, wie wir sagen, im Bereich des Emotionalen, also des gefühlsmäßigen Lebens. Und die Beschwerden dieser Neurosen liegen entweder im Psychischen oder im Körperlichen. Im Psychischen, da haben wir dann ängstliche Menschen, Angstneurosen oder Menschen mit Verstimmungen, das sind depressive Neurosen zum Beispiel, oder Menschen mit Zwangsideen, das sind Zwangsneurosen, Menschen, die immerfort irgendetwas kontrollieren müssen. Und es gibt Neurosen mit körperlichen Symptomen, zum Beispiel Herzneurosen. Das ist eine Neuroseform, bei der die Betreffenden Anfälle mit Herzjagen und Herzklopfen haben, ohne dass am Herzen irgendetwas ist. Und so gibt es verschiedene andere Neurosen mit körperlichen Beschwerden, bei denen die Betreffenden meistens glauben, dass sie körperlich krank seien, während in Wirklichkeit eben nur ein neurotischer Konflikt aus dem Unbewussten heraus eben diese körperlichen Beschwerden hervorruft.
Meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören, ich möchte hier gleich einschalten. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass es nicht möglich sein wird, falls Sie Fragen für sich selbst haben, dass Professor Richter in Frankfurt nun etwa eine Diagnose stellt oder Therapie betreibt per Mikrofon. Wir können also nur über allgemeine Erfahrungen in diesem Bereich anhand des Buches sprechen, das hier der Autor vorlegt und für das Sie ihm Fragen stellen können. Das Buch also Eltern, Kind und Neurose, das im Ernst-Klett-Verlag Stuttgart erschienen ist. Es gibt nun, Herr Professor Richter, ja viele weitere Einzelbereiche in Ihrer Forschung. Ich nenne nur einen.
Darf ich Sie mal unterbrechen, Herr Mudrich? Nämlich, es ist richtig, das Buch ist in Ernst-Klett erschienen, aber es ist eine Taschenbuchausgabe inzwischen bei Rowohlt herausgekommen, 1969, die sehr viel billiger ist, nicht?
Und, aha, ja.
Und ich glaube, das müsste man den Hörern sagen, weil ja, der Preisunterschied fast, also so ist, dass die Taschenbuchausgabe ein Zehntel kostet.
Ich stelle fest, Sie sind ein entsagungsvoller Autor, denn auf diese Weise könnten Ihnen einige Tantiemen entgehen, die bei dem dickeren ursprünglichen Buch ja fällig wären. Kompliment also für diese Information. Im Rowohlt Verlag ist im Übrigen ja auch Ihr zweites Buch erschienen, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen. Ich wollte also nur kurz noch hinweisen auf einen Bereich, der mir recht interessant zu sein scheint, eine Forschung nach der anderen Seite, nämlich die psychoanalytische Biografik, also die Erkenntnisse über Menschen, in diesem Falle vielleicht die Genialität wird erforscht. Was macht eigentlich einen Menschen zu einem Genie? Auch dorthin drängt ja die Forschung und hat da gewisse Grundlagenmöglichkeiten. Aber das ist nicht unser Hauptthema. Wir sind bei Eltern, Kind und Neurose und noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie, meine Damen und Herren, sich einschalten und Fragen an den Autor stellen können. Das ist 60 22 22 in Saarbrücken und die Vorwahlnummer ist 0681. Nun, damit jetzt die Hörer, die gehört haben, dieses Buch ist sowohl in einer dickeren Ausgabe und als Taschenbuchausgabe vorhanden, nicht erschrecken und meinen, oh, das ist aber eine sehr wissenschaftliche Sache. Wenn ein Professor über so schwierige Dinge schreibt, möchte ich doch meine Meinung sagen, Ihr Buch ist so geschrieben, dass es jeder verstehen kann. Es sind natürlich eine Reihe von Fachwörtern da drin. Das ergibt sich ganz selbstverständlich aus der Materie. Auch Wörter, die aus dem Amerikanischen kommen, etwa Overprotection. Sie haben da Begriffe übernommen, die in der dortigen Forschung entstanden sind. Ich glaube, die Amerikaner sind ja in mancher Hinsicht schon recht weit. Ist das richtig?
Ja, es ist zweifellos so, dass die Forschung auf diesem Gebiet in Amerika in den 30er, 40er Jahren sehr schnell vorangekommen ist, in einer Zeit, in der in Deutschland auf diesem Gebiet sehr wenig gemacht worden ist. Aber man kann sagen, dass inzwischen sich diese Unterschiede ausgeglichen haben und dass es jetzt doch auch Erkenntnisse und Impulse gibt von Europa und auch gerade aus unserem Land, die jetzt die Entwicklung weitertreiben.
Und das, obwohl die materielle Ausstattung der hiesigen Institute ja oft noch weit zurückhängt hinter dem, was die Amerikaner zur Verfügung haben.
Ja, das kann man wohl sagen.
Und das ist eigentlich das Traurige, dass die Wichtigkeit dieser Forschung immer noch nicht genug erkannt worden ist. Aber wir hoffen natürlich, dass mit einem Wandel der Kulturpolitik, der sich ja im Augenblick abzeichnet, auch die Mittel für diese Arbeit mehr und mehr zur Verfügung gestellt werden. Nun, Eltern, Kind und Neurose. Eltern, Kind, das ist also der Begriff Familie. Und ich möchte kurz jetzt auf Ihr zweites Buch hinweisen. Das heißt nämlich Patientfamilie ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es ist ja ein Zusammenhang oder eigentlich eine Weiterführung Ihrer Vorstellungen und Erkenntnisse, die Sie im ersten Buch dargelegt haben. Und die Frage, um die es doch immer wieder geht und über die wir sicher auch hier hauptsächlich sprechen werden, ist doch die Frage nach dem Zustand der Familie heute. Woran krankt die Familie? Warum gibt es so viele Neurosen und Probleme? Es gibt sicher keine allgemeine Antwort, aber wie etwa würden Sie denn die hauptsächlichen Mängel in den Familien, die Sie beobachten, bezeichnen? Abgesehen vom Begriff Neurose natürlich.
Ja, das ist schwer kurz zu beantworten. Es gibt sicher zunächst ganz allgemeine Probleme in unserer heutigen Gesellschaft, die sich in den Familien abspiegeln, die zu einer Unsicherheit der Eltern führen, die vielfach nicht mehr genau wissen, was sie eigentlich mit den Kindern machen sollen. Man sieht ja, dass Eltern immer dann problemfrei glauben, erziehen zu können, wenn sie selber mit ihrem Zustand und ihrer Lebensorientierung zufrieden sind. Man sieht aber, dass eben heute mehr und mehr ein Unbehagen wächst und dass dass in breiten Kreisen, gerade bei jungen Eltern, das Gefühl nicht mehr vorhanden ist, dass die Normen, die Ordnungen, in denen wir leben, so unbezweifelt bleiben sollten. Man sieht, dass man Dinge ändern muss und dass man sich selber auch ändern muss in seinen Einstellungen. Und das macht nun sehr große Schwierigkeit, wenn man sich der Erziehung der Kinder zuwendet und sich fragt, wohin will ich eigentlich meine Kinder bringen? Was ist gut für die Kinder? Vieles, wie man selber erzogen worden ist, kann man nicht bejahen. Man will es also besser machen. Aber wie soll man es machen? Und da sind sehr viele Eltern heute in großer Unruhe und Unsicherheit und es fehlt ihnen eine rechte Orientierung. Und deshalb sind auch Bücher über neue Pädagogik und über psychoanalytische Pädagogik, wozu mein Buch auch gehört, eben sehr gefragt, weil die Leute hoffen, sie könnten also hier etwas lernen, wie man den Kindern helfen kann, dass sie nicht an den gleichen Problemen erkranken oder durch die gleichen Probleme gehemmt werden, an denen die Eltern vielfach noch leiden.
Ja, obwohl sie ja keine ausgesprochene Erziehungsberatung betreiben, sondern eigentlich mehr aus der Beobachtung von Fehlern, so sehe ich das, die gemacht werden, ableiten, eine Deutung der Fehler und damit vielleicht also die Beseitigung dieser Mängel auch betreiben. Nun, Herr Professor Richter, wir haben schon Anrufe hier. Ich möchte dem ersten Hörer das Wort geben.
Ich hätte mal gefragt, wie sich der Autor zur Hypnose stellt, als Therapie für die Neurose.
Bitte.
Ja, die Rolle der Hypnose in der Psychotherapie hat sehr stark abgenommen. Man hat also sehr viel Hypnosen gemacht seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich, in Österreich, dann auch in Deutschland in der Nervenheilkunde. Man ist dann aber doch mehr und mehr davon abgekommen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. In der Hypnose unterwirft sich ja ein Patient vollständig seinem Arzt, der ihn hypnotisiert. Diese Hypnosen müssen meistens fortgesetzt werden, um bestimmte Symptome zu bessern. Es kommt dann vielfach zu einer Art von Hypnosesüchtigkeit geradezu. Ich kenne Patienten, die also nur noch auf Urlaub in einen Ort gefahren sind, wo sie wussten, dass dort ein Hypnotiseur wäre. Und das widerspricht eben den Prinzipien eigentlich der modernen Psychotherapie. Wir wollen ja heute die Menschen freier, selbstständiger machen und nicht zu hypnosesüchtigen, passiven Menschen. Nichtsdestoweniger muss man anerkennen, dass es einige Störungen gibt, wie zum Beispiel neurotische Sprachstörungen, Stottern oder Bettnässen bei Kindern, bei denen auch heute noch gelegentlich Hypnosen angewendet werden und auch mit Erfolg angewendet werden können.
Kommen denn eigentlich in Ihre Praxis auch ganz junge Eltern, also die noch wirklich kleine Kinder haben, sind die schon unsicher über ihre Rolle oder sind dies vielleicht gerade erst recht? Das könnte man ja auch annehmen.
Ja, wir haben vor allem jetzt sehr viele junge Eltern, auch gerade aus Studentenkreisen oder aus Kreisen von politisch engagierten jungen Eltern, weil gerade hier eben das Nachdenken sehr stark hervortritt, nicht? Weil die Überlegung, wie kann man Kindern helfen, dass sie eben nicht nur so ängstlich angepasste Menschen werden, sondern freiere Menschen werden. Aber man sieht auch, dass viele andere Familien heute einsehen, dass man eben Störungen bei Kindern, die ja allenthalben auftreten, nicht einfach nur durch irgendwelche strengen Dressurmaßnahmen beseitigen kann, sondern dass man erstmal fragen sollte, wo kommen diese Störungen her? Und wenn man dann die Ursache hat, kann man auch erzieherische Konsequenzen ziehen. Und da gibt es mehr und mehr Eltern, die einsehen, dass sie selber da eine Hilfe brauchen, den Rat eines Spezialisten, der ihnen aufklärt, nicht wahr, wo die Probleme des Kindes herkommen. Und dass kleine Kinder also Schwierigkeiten haben mit dem Schlafen, mit dem Essen, dass sie Ängste bekommen oder dass sie ungeheure trotzig werden können, alles kaputt machen und dergleichen. Das ist ja also allgemein und es ist eben sehr zu begrüßen, dass mehr und mehr Eltern darüber nachdenken, wie man mit solchen Störungen umgehen sollte, ohne die Kinder durch übertriebene Bestrafungen so einzuschüchtern, dass die Kinder einen Knacks bekommen.
Ich glaube, in dem, was Sie eben gesagt haben, in den Symptomen, die Sie eigentlich zufällig genannt haben, werden schon viele Eltern ihre Probleme, die Probleme mit ihren Kindern wiedererkennen. Und es war anzunehmen, dass das Thema Ihres Buches und unseres Gespräches sehr interessiert. Das Telefon läutet unentwegt. Ich möchte also jetzt wieder einem Hörer das Wort geben.
Hier ist Krause. Ich wollte eine Frage an den Autor stellen. Und zwar ist mir schwer vorstellbar, er sagte vorher, dass die psychosomatische Therapie so vor sich geht, dass aufgedeckt wird oder dem Patienten vorgestellt wird, an welchen seelischen Schwierigkeiten er leidet, dass ihm das also bewusst gemacht wird und dadurch die Krankheit sozusagen geheilt ist. Ich kann mir das schwer vorstellen, wenn ein Vater von 7 Kindern, der 500 oder 700 Mark im Monat verdient, ein nervöses Magenleiden kriegt oder Depressionen, weil er eben einfach nicht fertig wird damit, dass er unfähig ist, seine Familie zu ernähren. Das weiß er ja, damit ist ja überhaupt nichts an den Tatsachen geändert.
Ich glaube, wir kommen hier natürlich in ein schwieriges Problem, nämlich die Erläuterung der wissenschaftlichen Arbeit, die Sie betreiben. Ich fürchte, diese Sendung, selbst wenn sie eine Stunde dauert, reicht ja nicht annähernd dafür aus. Aber Herr Professor Richter, können Sie auf diese Frage doch antworten?
Ja, das tue ich besonders gern, weil ich glaube, dass diese Hörerin etwas angesprochen hat, was viele Menschen bewegt und was auch sehr richtig ist. Und sie hat vollkommen recht, dass eine kurze Antwort vorhin eben nicht erschöpfend gelungen ist. Tatsächlich gibt es eben viele psychosomatische Krankheiten, die nicht allein oder nicht einmal überwiegend entstehen aus inneren Konflikten, sondern es gibt da sehr viele Krankheiten, die entstehen aus äußeren Problemen, äußeren Belastungen, nicht gerade in der sozialen Unterschicht, also bei den armen Leuten, bei den Menschen, die eben schwer haben mit Wohnung, mit Geld, mit vielen Kindern, mit eben beengten Wohnungen und dergleichen. Und es viele Probleme, bei denen einfach die soziale Realität im Vordergrund steht. Schulden, nicht wahr, kranke Kinder, und andere Realkonflikte, Überlastung vielfach, nicht mit Aufgaben, die man nicht alle erfüllen kann. Und natürlich können durch solche äußeren Belastungen auch psychische Störungen entstehen und entstehen vielfach, und da hat die Hörerin völlig recht, dass es da nicht hinreicht, wenn ein Psychotherapeut kommt und mit den Menschen über ihre inneren Konflikte redet. Und hier muss dann Psychotherapie auch zugleich eine soziale Therapie machen. Das heißt, man muss mit diesen Menschen versuchen zu klären, nicht wahr, wo ihre äußeren Schwierigkeiten sind und muss unter Umständen eben hier auch neue Wege einschlagen, sich also auch sehr um die wirtschaftlichen und sozialen Faktoren kümmern und hier zusammen mit Sozialarbeitern, mit Behörden oder mit Initiativgruppen, die sich auf diesem Gebiet beschäftigen, zusammenarbeiten, um eben hier Störungen zu lindern.
Was natürlich erfordert, dass Sie, wenn ich jetzt mal Sie persönlich als den Helfer in diesen Fragen anspreche, ja sehr viele weitere Mitarbeiter haben müssten, die Sie vermutlich im Augenblick noch nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung haben. Denn alle diese Dinge, die Sie eben genannt haben, lassen sich ja unmöglich von einem einzigen Arzt so en passant erledigen. Aber nun zunächst eine weitere Frage.
Ich möchte, wenn das möglich ist, den Herrn Professor um einen Rat bitten. Und zwar habe ich sehr viel Schwierigkeiten und Probleme mit der Erziehung meines Sohnes. Ich ziehe das Kind alleine groß und kann ihm nun nicht das Leben eines Jungen oder eines Mannes vorleben als Frau. Und glaube, dass darin die Hauptschwierigkeiten liegen. Und möchte nun mal fragen, was ich da tun kann, um da nicht allzu viele Fehler zu machen.
Ja, jetzt sind wir natürlich schon wieder an einem Punkt, den ich eigentlich ein bisschen ausschalten wollte, weil ich fürchte, das ist zu viel verlangt. Hier kommt also das Stichwort der, nun ja, Vaterautorität, das ja auch in Ihren Büchern, Herr Richter, auftaucht, die Schwächung der Vaterautorität. Können Sie auf diese Frage nun doch antworten? Ist das möglich?
Ja, sicher ist es ein Handicap, eine Belastung, wenn man als Mutter einen Jungen alleine aufziehen muss. Und es ist in solch einem Fall zweifellos besonders nützlich, wenn man eben selber genügend Kontakte hat und wenn man dem Sohn genügend Kontakte bieten kann. Es gibt ja also auch andere Männer, die Vaterersatzfiguren eben in der Fantasie eines Jungen sein können. Aber vor allem wird es eben darauf ankommen, dass ein solcher Junge eben viel Geselligkeit hat und dass er möglichst wenig bei der Mutter hockt, nicht wahr? Und das ist ein Problem, was ich ja auch in meinem Buch besprochen habe, dass man gerade als Frau, wenn man allein ist mitunter und man hat zum Beispiel einen einzigen Sohn, aufpassen muss, dass man nicht der Versuchung erliegt, nun diesen Sohn als eine Art von Ersatzpartner zu überfordern. Das heißt also, dass man gerade das tut, was man vermeiden müsste, dass man nämlich den Sohn, dass man etwas eifersüchtig auf die anderweitigen Kontakte des Sohnes ist, den Sohn sehr stark an sich heranzieht, den Sohn sehr als Lebensgefährten empfindet und ihn damit in eine Rolle eines Ersatzehemannes gewissermaßen drängt. Und das kann dann nur noch ganz besonders dazu führen, dass ein solcher Junge eben überlastet wird, dass er zwar durch diese Verwöhnung mit mütterlicher Zuneigung eben in seiner Entwicklung eine Weile eher gefördert wird, also dass er sich sehr schnell entwickelt, auch gerade geistig sehr schnell entwickelt. Es kann aber sein, dass eben seine charakterliche Ausreifung dadurch doch sehr behindert wird, indem er eben eine Rolle schon sehr früh spielt als Hauptlebensinhalt der Mutter, die seiner Kindlichkeit eben nicht entspricht, sodass er also zu wenig altersgemäße Kontakte und Erfahrungen hat.
Ich möchte der Hörerin, die diese Frage gestellt hat und all den Hörern, die vielleicht noch ähnliche Fragen hier hineinsprechen möchten, sagen, dass in dem Buch von Professor Horst Eberhard Richter eine ganze Reihe von Fällen dieser Art aus der Praxis dargestellt werden. Ich glaube also, dass die Lektüre des Buches viele Antworten gibt, die jetzt vielleicht nur in Kürze eben in das Gespräch hineingenommen werden können. Antworten also, die aus der Praxis der Forschung und der Beobachtung entstehen. Und wichtig ist ja auch, Herr Richter, dass Sie nicht nur eine einmalige Behandlung machen mit den Familien oder den Familienmitgliedern, sondern dass Sie Ihre Fälle weiter beobachten.
Ja, in dem Buch, das Sie hier genannt haben, da habe ich also eine Reihe von Familien bis zu 7 Jahren verfolgt. Und zwar nicht eben nur experimentell aus Forschungsgründen, sondern es sind Familien, die eben über so viele Jahre gekommen sind. Ich mache das also heute auch weiter. Familien, die eben den Wunsch haben, dass immer dann, wenn sie besondere Konflikte haben oder das Kind Schwierigkeiten hat, wenn das Kind etwa in der Schule nicht richtig zurande kommt oder mit seinen Freunden nicht mehr zurande kommt, dergleichen, dann kommen diese Familien immer wieder und versuchen eben das Problem, das sie gerade haben, zu klären und einen Rat zu bekommen. Und so ist es dann möglich, eben über eine ganze Reihe von Jahren die Entwicklung eines Kindes im Zusammenhang mit den besonderen Erziehungsformen dieser Eltern zu studieren.
Gibt es denn auch Fälle, in denen Sie selbstkritisch dann sagen müssen, nun, Sie hätten sich einmal geirrt, kann man da auf zu verkehrten Schlüssen kommen oder ist das heute schon beinahe ausgeschlossen?
Das ist also keinesfalls ausgeschlossen. Im Gegenteil, man muss gerade eigentlich in unserem Bereich sehr selbstkritisch einsehen, dass man noch viel zu wenig weiß und sich auch sehr leicht auch täuschen kann. Wobei auch eine Rolle spielt, dass man selbst als Psychotherapeut ja auch Probleme hat. Und ich kann Ihnen sagen, also dass ich glaube, dass ich sogar in den ersten Jahren meiner Arbeit sehr viele Fehler gemacht habe, als ich nämlich merkte, dass ich eben auch bei meinen eigenen Kindern manches falsch machte. Und ich befand mich damals in der Ausbildung zum Psychotherapeuten und Psychoanalytiker und habe bei mir sehr deutlich gesehen, wie ich meine unbewältigten Probleme sozusagen auf meine Kinder abgeladen habe. Und als ich das dann bei mir gesehen hatte, bekam ich sehr viel Verständnis für die meisten Eltern, die zu mir kamen und die auch unbewusst, eben genauso unbewusst wie ich, nicht wahr, aus dem Druck ihrer nicht bewältigten Probleme ihre Kinder in irgendwelche Schwierigkeiten brachten. Und das hat mir dann eigentlich geholfen, diese Einsicht bei mir selbst, die Einsicht in die eigenen Erziehungsfehler, eben auch verständnisvoll mit Eltern umzugehen, denen es genauso ging wie mir.
Man kann also sagen, Sie sprechen gleich in mehrfacher Hinsicht aus der Praxis, auch aus der Praxis eines Vaters. Und das sollte doch noch das Vertrauen in Ihre Erkenntnisse stärken. Nun, für die Hörer, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, wir sprechen hier über das Buch Eltern, Kind und Neurose von Horst Eberhard Richter. Professor Richter sitzt in Frankfurt im Studio und wir hören jetzt zunächst eine weitere Frage.
Es ist nicht möglich, dass die Häufung der Neurosen damit zusammenhängt, mit den Spannungen, die in den Menschen entstehen, dadurch, dass er nicht damit fertig wird, mit der derzeitigen Gesellschaftspolitik, dass er sich irgendwie ohnmächtig fühlt in diesem ganzen Getriebe und dass er dann später auch diese Neurose-Anfälligkeit auf seine Kinder überträgt.
Ja, nun, ich möchte der Hörerin sagen, dass Professor Richter in seinen beiden Büchern sich durchaus auch gerade den politischen Aspekten der heutigen Zeit stellt und gewisse Äußerungen macht, die zeigen, wie er sich doch mit den Forderungen der revolutionären Richtung beschäftigt und keineswegs diesen Fragen ausweicht. Herr Professor Richter, wie würden Sie nun auf diese Frage hier antworten?
Ja, ich habe das Empfinden, dass ich vorhin eigentlich schon das, was man hier so in ganz kurz allgemein dazu sagen kann, schon gesagt habe. Ich glaube, dass die Hörerin vollkommen recht hat, nicht wahr, dass man heute weniger als früher nur die neurotischen Probleme ableiten kann aus der individuellen Biografie des Menschen und aus seiner, sagen wir, aus seinem persönlichen inneren Schicksal, sondern dass man doch sehen muss, dass eben sehr viele Menschen eben unter dem Druck einer gesellschaftlichen Phase leben, in der die in vieler Hinsicht die Züge einer Krise hat, Züge einer geistigen Krise, einer Orientierungskrise, nicht? Und ich glaube, dass diese Mangel an innerer Sicherheit, an Identität, wie man auch in der Psychoanalyse sagt, dass dieser Mangel an Identität, also an Halt in verlässlichen Normen, Halt in bestimmten Überzeugungen, nicht wahr, über das, was richtig sei, wohin man sich orientieren müsse, dass diese Unsicherheit eben sich besonders verschärfend auswirken kann auf Krisen in den Familien, in den Eltern-Kind-Beziehungen. und auch auf eben innere Konflikte.
Ja, ich möchte hier einmal zitieren aus Ihrem zweiten Buch, also Patientfamilie, das im Rowohlt Verlag erschienen ist, während Eltern, Kind und Neurose ursprünglich bei Klett herauskam und als Taschenbuch auch bei Rowohlt. Dort gibt es eine Reihe von Texten, die auch hier noch als Antwort dienen können. Da sagen Sie etwa, trotz des Drucks vieler schädlicher soziokultureller Einflüsse und der Wirkung der Erbkonstitution haben die Menschen eine Chance, an ihrem individuellen und ihren Gruppenproblemen zu arbeiten und zahlreiche konfliktverdeckende Mechanismen durch Enthüllung abzubauen. Das ist also das, was wir schon besprochen haben, die Erkenntnis, was geht eigentlich in mir vor, ich will es nicht verschleiern, sondern sehen. Und dann geht es weiter, der Text. Diese Arbeit im kleinen Kreis kann natürlich den politischen Kampf für eine freiheitlichere Umgestaltung im Ganzen nicht ersetzen. Hier sind also deutlich zwei verschiedene Ansätze von Ihnen gemacht worden. Aber zunächst noch eine weitere Frage, bitte.
Wenn ein Kind Schwierigkeiten in der Schule hat, und zwar hauptsächlich im Lesen, man spricht doch da von Legasthenikern, ne? Hat das auch eventuell mit einer Neurose zu tun?
Bitte.
Ja, also an sich ist die Forschung über die Legasthenie sicher noch nicht abgeschlossen. Es gilt noch weitgehend die Schulmeinung, dass eben es sich in der Hauptsache um einen organischen, zerebralen, also einen gehirnbedingten Entwicklungsrückstand handelt, also nicht allein um ein neurotisches Problem. Wir kennen aber auch viele Kinder, bei denen Schreib-Lesestörungen ganz ausgesprochen unter dem Druck von inneren Konflikten stehen und wo man also auch mit einer Psychotherapie helfen kann. Aber es empfiehlt sich doch in der Regel zusätzlich zu einer Psychotherapie eben auch eine Spezialbehandlung der Legasthenie vornehmen zu lassen.
Sie geben nun in Ihrem Buch, Herr Richter, eine Reihe von Fehlverhalten von Eltern und leiten daraus ab, was sich bei den Kindern daraus entwickelt. Da ist also ein Typ von vielen, wir können natürlich hier nicht alles erwähnen, was Sie aufführen. Ein Typ ist der Typ der ehrgeizigen Mutter oder vielleicht auch des Vaters, die ihre eigenen nicht erreichten Ziele nun in die Kinder hinein versetzen und erwarten, dass die Kinder dementsprechend, dass sie also das erreichen, was der Vater oder die Mutter selbst nicht geworden sind. Und daraus entwickeln sich dann bei den Kindern Schuldgefühle und alle möglichen Folgen, die dann in ihre Praxis hineingebracht werden.
Ja, ich meine, da muss man auch vielleicht noch einschränkend etwas sagen. Bei all diesen Fehlverhaltensweisen, die ich da nenne, ist ein Kern völlig normal. Ich meine, dass jeder von uns sich wünscht, dass sein Kind es eigentlich besser macht als er selber und dass das Kind es auch besser haben möge und besser zurechtkommen möge, unter besseren Umständen leben möge, als er sie selber hat. Und dieser Wunsch ist ja nicht nur legitim, sondern ich muss sagen, ohne dieses Ziel ist Erziehung überhaupt schwer denkbar. Aber was man nun sehr häufig sieht in unserer Leistungsgesellschaft, ist, dass Eltern stecken geblieben sind in ihrer sozialen Entfaltung oder in ihrer Bildung oder in irgendeinem Leistungsbereich und dass sie das bei sich nicht verwinden können. Zum Beispiel, dass sie den Abschluss der Schule nicht geschafft haben oder dass sie irgendetwas anderes nicht erreicht haben. Und dann kann es eben dazu kommen, dass eine solche Elternfigur nicht loskommt von diesem Gefühl des Gescheitertseins, von diesem Gefühl der Minderwertigkeit und nun alles versucht, um das Kind dahin zu bringen, dass das Kind nun das nacherfüllt, was der Elternfigur missglückt ist. Und das kann eben dahin führen, dass man dann nicht mehr danach schaut, was das Kind nun eigentlich für Interessen und für Begabungen hat, sondern dass man unbedingt das Kind hineinzwingen will in eine Karriere oder in einen Berufsbereich, der dem Kind vielleicht gar nicht liegt.
Ja.
Nur will eben der Vater oder auch die Mutter haben, dass wenigstens das Kind nun das Ziel erreicht, das man selber nicht erreicht hat. Und dann will man sozusagen zusammen mit dem Kind, indem man sich mit dem Kind identifiziert, den Erfolg genießen, der einem selber versagt geblieben ist.
Sie haben da einmal einen schönen Satz formuliert, der ein bisschen ironisch vielleicht klingt, aber ich möchte ihn doch zitieren. Sie sagen, es gibt keine problematischen Kinder, nur problematische Eltern und eine problematische Menschheit. Und nun ja, da kann jetzt jeder drüber nachdenken. Zunächst möchte ich wieder einem Hörer das Wort geben.
Ich möchte den Autor bitten, einmal etwas über die Rolle des geistigen und körperlichen Zwanges bei der Entstehung von Neurosen im Eltern-Kind-Verhältnis etwas zu erzählen.
Ja, bitte, Herr Richter.
Also ich verstehe den Hörer so, dass er meint, ob es, inwieweit es richtig oder falsch ist, Kinder zu zwingen. Also körperlicher Zwang, das wäre ja sowas wie körperliche Strafen, nicht? Und geistiger Zwang, das wären also, stelle ich mir vor, eben Verbote, strenge Verbote. Ich meine, das kann man auch ja so allgemein sehr schwer beantworten, wie der Hörer verstehen wird. Ich glaube, dass wir ja das allgemeine Ziel haben eines Abbaus von Zwängen und dass man versucht, so früh wie möglich anzufangen, das Kind mit dem Kind so umzugehen, dass das Kind sich nicht eingeengt fühlt, dass das Kind nicht sich nur unter dem Druck von Zwang gehemmt fühlt. Natürlich geht es nicht ohne auch einschränkende Hilfen, ohne ein Nein sagen. Man kommt nicht um ein Nein herum. Das Kind sucht sogar zur Orientierung solche Hilfen der Elternfigur oder der Erziehungsfiguren. Nur sollte man so weit als möglich alles ausschließen, was wie Zwang aussieht, nicht? Denn wir wissen ja alle aus unserer eigenen Erziehung, dass nichts eben mehr einengen kann, nichts mehr Gehemmtheiten bewirken kann, als ein autoritärer Druck, der so aussieht, wenn ich das als Kind nicht mache, dann entzieht mir meine Mutter oder mein Vater die Liebe oder ich werde sogar körperlich bestraft. Ich muss das also machen, obwohl ich es gar nicht einsehe. Und da kommt nun ein weiteres hinzu, dass man lernen sollte als Eltern eben so früh wie möglich auch Kindern verständlich zu machen, warum man gewisse Ansprüche stellt. Dass man also das Kind dazu bringt, dass es aus eigener Einsicht bestimmte Erziehungsrichtlinien mit verstehen kann und sie aus eigener Richtung mit eigener Einsicht mit vollziehen kann.
Es gibt ja nun ein Stichwort, das man hier wenigstens kurz ansprechen sollte. Das ist die berühmte anti-autoritäre Erziehung, also eine Vorstellung, die in England entwickelt wurde und davon ausgeht, man solle die Kinder praktisch machen lassen, was sie wollen. Sie werden schon den richtigen Weg finden. Sie werden schon das lernen, was sie doch brauchen. Und wenn es auch etwas später ist, wenn sie also nicht in dem Alter einer bestimmten Klasse auch das bestimmte Klassenziel erreichen. Aus dem Nein, das Sie eben gesagt haben, Herr Richter, schließe ich, dass Sie diese Idee der anti-autoritären Erziehung doch nicht so ganz für richtig halten. Und ich glaube, die Wirklichkeit hat das inzwischen auch erwiesen.
Ja, ich muss sagen, dass mir an sich die Richtung der anti-autoritären Erziehung sehr sympathisch ist. Ich würde sagen, es ist sicher besser, von unautoritärer Erziehung zu sprechen. In der Richtung ist mir dieses Ziel sehr sympathisch, weil es ja, glaube ich, in der gesellschaftlichen Entwicklung wirklich darauf ankommt, die noch viel zu autoritäre Erziehung unserer heutigen Gesellschaft zu ändern in Richtung einer doch sehr viel mehr autoritätsfreien Erziehung. Aber es gibt Überspitzungen und es gibt da ideologische Forderungen, die ganz utopisch sind. Und ich arbeite selber sehr gern mit jungen, kritischen Elterngruppen zusammen, die neue Modelle von Kindergärten und Kinderläden machen. Aber man sieht da und wir sehen gemeinsam, dass eben zwischen Theorie und Praxis doch ein Unterschied besteht und dass es eben vielfach nichts nützt, wenn jemand also die Ideologie hat, dass er überhaupt nicht das Kind irgendwie einschränken will und immer nur den Bedürfnissen des Kindes Rechnung tragen will. Und dann stellt man fest, wenn man den Betreffenden sehr genau beobachtet und wie er erzieht, dass er sich doch hin und wieder über das Kind sehr ärgert und dann unter Umständen eben doch sehr hart eingreift auch und das Kind eben sehr erschreckt. Und dann bekommt er selber einen großen Schreck, weil er glaubt, er ist schon ein besserer Mensch und er müsste ja. eben völlig autoritätsfrei erziehen können. Und so gibt es dann also Widersprüche zwischen, wie man sagt, ideologischem Bewusstseinsstand und dem praktischen Verhalten. Und damit ist auch nichts genützt.
Sie sagten eben Erziehung der Gesellschaft. Das war zwar gemeint in Richtung Familie und Kind, aber hier schließt sich natürlich die Frage an, ob Sie die Folgerung, die Sie eben erläutert haben, auch ziehen auf eine Entwicklung des Verhältnisses Staat-Bürger. Auch der Staat hat ja doch, das kann man nicht abstreiten, eine gewisse Erziehungsfunktion, wie immer man sie auch deuten will. Er hat eine Autorität zumindest und muss sie beanspruchen. Aber auch hier, so könnte ich aus Ihrer Erklärung entnehmen, sollte sich im Laufe der Jahre nun immer mehr etwas lockern, damit dieses Unterwürfigkeitsverhältnis, das oft noch besteht, abgebaut wird.
Ja, unbedingt.
Nun zunächst einen weiteren Anruf.
Kann man das, was eben gesagt wurde über die Eltern, nicht schlechthin auf Erzieher allgemein in unserer Gesellschaft übertragen? Ich meine damit auch den Stand der Lehrer. Sind nicht für Sie auch oft Kinder Sündenböcke ihres eigenen Versagens und ist nicht dadurch eine doppelte Frustration unserer Kinder in dieser Leistungsgesellschaft gegeben?
Ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Bemerkung, nicht? Das ist überhaupt ein sehr großes Problem, auch das Verhalten der Lehrer. Man sieht heute, dass es außerordentlich wichtig ist, dass auch die Lehrer allmählich sich umstellen und dass sie psychologischer sich einstellen zu den Kindern. Das ist allerdings ein Problem, das eben bei den viel zu großen Klassen eben eine Umorientierung der Lehrer sehr schwierig zu erreichen ist. Nicht, wenn da über 30 Kinder in einer Klasse sind, dann kommt es eben doch leicht dazu, dass der Lehrer so überlastet ist und so sehr unter Druck ist, dass er eigentlich nicht anders kann, als solche defensiven Manöver wie zum Beispiel Sündenbock-Taktiken zu benutzen, um sich seines eigenen Drucks zu erwehren. Man kann nur in kleinen Klassen mit Kindern als Lehrer so arbeiten, dass man wirklich sich nicht überlastet fühlt und dass man mit hinreichendem psychologischen Verständnis den Bedürfnissen der Kinder Rechnung trägt.
Ja, Fragen an den Autor. Und es sind viele, viele Fragen da. Deswegen gleich bitte die nächste Hörererkundigung.
In welchen Fakten sieht der Autor die Tatsache begründet, dass heute mehr denn je neurotische Störungen auftreten? Und was wird zur Aufklärung von Eltern und Pädagogen in dieser Hinsicht getan?
Bitte, Herr Richter.
Ja, dass man heute mehr Neurosen findet, liegt zu einem erheblichen Teil doch sicher auch daran, dass wir heute schon so weit aufgeklärt sind, dass wir auch auf Neurosen mehr achten. Das heißt, dass wir diese Probleme, die hinter Neurosen stecken, kritischer wahrnehmen, dass wir also auch das Krankhafte dieser Störungen mehr anerkennen, während wir ja in autoritäreren Zeiten der Vergangenheit gewöhnt waren, solche seelischen Schwierigkeiten vielfach nur einzuschätzen als irgendwelche Mängel der Konzentration, der Selbstdisziplin, wobei man dann eben nicht von Neurosen sprach, sondern von Charaktermängeln. Nicht wahr? Und deshalb muss man, wenn man jetzt die Frage der Zunahme von Neurosen klären will, eben doch auch bedenken, dass früher Neurosen vielfach nicht als krankhafte Störungen anerkannt und sozusagen statistisch gezählt wurden. Ich würde das aber für einen großen Vorteil halten, dass man das jetzt tut, dass man also einen Mut hat, solche seelischen Probleme auch in ihrer krankhaften Bedeutung anzuerkennen und dass man nicht mehr versucht, sie nur mit Gewalt und zusammengebissenen Zähnen zu unterdrücken beziehungsweise die Menschen zu diffamieren, die an solchen Störungen leiden. Der zweite Teil der Frage, was kann man tun, oder was geschieht heute eigentlich über Neurosen aufzuklären. War es so oder habe ich, Sie haben es glaube ich noch präziser gefragt.
Ich glaube, so etwa war die Frage gestellt.
Nun, sicher geschieht da noch viel zu wenig. Wir haben ja doch alle eigentlich auf diesem Gebiet sehr viel zuzulernen. Und ich meine, dass es schon im Schulunterricht anfangen müsste. Und dass man eben auch mehr tun müsste, um jungen Eltern zu helfen, die ja völlig unausgebildet sind, wenn sie ein Kind bekommen und eigentlich sehr viel zu lernen hätten, auch von der Psychologie und von der modernen progressiven Pädagogik, wie man mit einem Kind umgeht. Nicht wahr? Wir stammen alle noch aus einer Zeit, wo wir glaubten, dass einfach die jeweilige Eltern- bzw. Großelterngeneration nur so ein paar Rezeptbücher zu vermitteln hätte, um jeweils der nächstjüngeren Generation zu erklären, wie man jetzt mit Kindern umgeht. Heute sehen wir ja, dass das sehr viel problematischer ist und dass es ungeheuer viel Kenntnis und Feingefühl erfordert und auch Selbstkontrolle und Selbstkritik, um mit Kindern so umzugehen, dass die Kinder freie, starke Menschen werden und nicht unterdrückte, ängstliche, neurotische Wesen.
Also ich glaube, das Ziel Ihrer Beratungsarbeit wird immer wieder gerade in solchen Bemerkungen deutlich: frei, das ist doch ein Ziel, das sowieso jeder für sich hat, das aber im Einzelnen so schwer zu verwirklichen ist. Und zu wissen, dass Ärzte nun heute darauf hinarbeiten, das sollte all den Hörern, die vielleicht mit solchen Problemen in sich kämpfen, doch den Mut machen, auch dann zu einem Arzt zu gehen und ihm ganz offen ihre Probleme zu sagen. Und man muss ja sicher auch davon ausgehen, viele Hörerinnen wissen noch gar nicht, dass vielleicht die Mängel, die sie an sich selbst oder auch an ihren Kindern entdecken und mit denen sie nicht fertig werden, gerade ihre Ursachen haben in psychischen Störungen, also sagen wir in einer Neurose. Nun also zunächst eine weitere Frage.
Und zwar möchte ich gern fragen, ob mangelndes Selbstvertrauen und Minderwertigkeitskomplexe zu einer Neurose führen können. Und wenn ja, wie kann man das heilen?
Minderwertigkeitskomplexe, oh, das ist auch ein schwieriges Problem.
An sich ist ja mangelndes Selbstvertrauen schon ein basiert auf einem Minderwertigkeitsgefühl und das ist eben eigentlich schon der Ausdruck einer Neurose. Also das führt nicht erst zu einer Neurose, sondern das ist schon identisch, das ist schon gleich mit einer Neurose. Und nun die Frage, wie man das heilen kann, das kann man so allgemein nicht beantworten, aber man kann nur sagen, wie wir Psychotherapeuten vielfach dieses Problem zu sehen bekommen, nämlich in der Weise, dass eben jemand durch seine Erziehung eben sehr verunsichert worden ist in seinem Selbstwertgefühl, dass man ihn zu viel kritisiert hat oder dass man ihn überfordert hat mit Leistungen, die er nicht bringen konnte, so dass er dann in ein Missverhältnis geriet zwischen dem, was er erreichte und dem, was er eigentlich wollte. Und dann hat man in sich immer das Gefühl, dass man eigentlich viel besser und viel stärker und viel größer sein müsste, als man eigentlich ist, und hasst sich dafür und leidet darunter. Und eine Psychotherapie geht dabei dann vielfach so vor sich, dass man versucht, diese erziehungsbedingten Fehleinstellungen zu beseitigen. Denn vielfach handelt es sich ja und meistens nicht um reale Minderwertigkeit, also darum, dass jemand wirklich nichts taugt oder mit sich unzufrieden sein müsste, sondern es handelt sich darum, dass er in seiner inneren Verfassung eben ein Maß an Selbstkritik hat, durch Erziehung bedingt, das eben weit überhöht ist und das er nicht verträgt. Und das kann man vielfach ausgleichen.
Sie sagten eben, Eltern kritisieren ihre Kinder zu viel und daraus könnten auch nachteilige Folgen entstehen. Nun gibt es natürlich auch sehr viele Eltern, und man ist ja immer beruhigt, dass man da nicht allein sich so völlig verkehrt verhält, die ihre Kinder anbrüllen. Und jetzt wüsste ich doch gerne einmal, Herr Richter, ist das auch gefährlich oder ist das ein natürlicher Anspruch von Eltern, wenn einmal die Nerven klirren, dass sie auch laut werden dürfen?
Ja, das sind so Fragen, Herr Mudrich, die sind sehr problematisch. Ich meine, wir sind ja alle sehr uneinheitlich. Manche sind sehr temperamentvoll und impulsiv und die gehen stärker aus sich heraus, und andere Menschen sind eben sehr verhalten und still und mehr nach innen gekehrt. Ein Mensch, der sehr stark aus sich herausgeht und sehr schnell so die Fassung verliert und sehr schnell also laut wird, der neigt natürlich stärker als ein anderer dazu, auch beim Kind so emotionell zu reagieren. Natürlich ist es klar, dass man bei einem Kind nicht einfach seine Stimmung abreagieren darf durch und am wenigsten durch Brüllen und dass man das Ziel vor sich haben sollte, sich gerade im Umgang mit einem Kind zu lernen, sich selber besser zu kontrollieren.
Also Kinder erziehen im Grunde auch Eltern und so soll es ja im idealen Falle sein. Wir alle haben zu lernen.
Ich will nur, darf ich noch meine Antwort zu Ende führen? Ich meine, eins ist nur so, ein Kind merkt immer genau, wie eigentlich der Vater und die Mutter ist, was das für ein Mensch ist. Und ein Kind wird stutzig, wenn eine Elternfigur sich nun speziell diesem Kind gegenüber ganz anders verhält, als sie sich sonst verhält. Und da gibt es dann so gekünstelte Verhaltensweisen, dass also ein Kind sieht, also Donnerwetter, mein Vater oder meine Mutter, die benehmen sich doch sonst so und so, aber mit mir gehen sie ganz anders um. Mhm. Und da gibt es dann also auch eine Erziehungsweise, bei der nun beide Eltern in einer, ich möchte sagen, unechten Weise das Kind wie ein rohes Ei behandeln, nicht wahr, um ja nichts falsch zu machen. Das Kind sieht aber, dass die Eltern sonst miteinander und im sonstigen Leben sich viel ungezwungener und auch impulsiver verhalten. Und das ist dann auch nicht richtig, denn das macht dem Kind wieder Schuldgefühle. Das denkt dann, um Gottes Willen, ich bin vermutlich ein fürchterlich gefährdetes, schwächliches Wesen und irgendwas ist mit mir ganz schlimm, dass die mit mir so unecht umgehen. Dieses Unechte fühlt ein Kind eben auch sehr genau. Und deshalb meine ich, dass man nicht solche Fragen, ob man laut sein darf oder so, so einfach beantworten kann. Wichtig ist, dass man immer echt bleibt und nicht einem Kind was vormacht, denn das Kind spürt die Stimmung, aus der man heraus handelt, doch sehr genau. Und es ist vielfach wichtiger, wie diese Stimmung ist, als das, was konkret geschieht.
Ja, vielen Dank. Und eine weitere Hörerfrage.
Ich hätte eine Frage an Audor, wie er zu der etwas lax formulierten Behauptung steht, dass Psychoanalytiker und Psychologen die Unterdrückung der Frau im Grunde festschreiben, ob es richtig ist, oder ob es sich hier eventuell um eine Emanzipationsneurose der Frauen handelt, wenn Sie das behaupten.
Herr Professor Richter, da der Zeiger der Uhr vorrückt, möchte ich Sie bitten, das kurz zu beantworten. Wir haben noch eine weitere Anfrage.
Ja, gerade die Psychoanalytiker fühlen es als einen wichtigen Auftrag, den Frauen zu helfen, von ihrem geschlechtsspezifischen Rollenstereotyp loszukommen. Ich glaube, das trifft für die erste Phase der Psychoanalyse und etwas für Freud zu, dass er die Frau mehr als einen verhinderten Mann sah, aber vieles der weiblichen Psychologie nicht so klar gesehen hat, wie das die heutige Psychoanalyse macht. Jedenfalls die heutige Psychoanalyse will gerade sehr dafür sorgen, dass die Frauen im Beruf und die Verbindung von Beruf und Mütterlichkeit aufrechterhalten kann.
Ich glaube, das ist schon ein Thema für ein weiteres Buch. Vielleicht schreiben Sie es eines Tages und dann können wir darüber nochmal gesondert diskutieren. Und jetzt bitte noch eine weitere Frage.
Ist die Unruhe und die Unsicherheit der Familie in Bezug auf die Erziehung nicht dadurch bedingt, dass es eigentlich keine fest umrissene Erziehungslehre gibt? Oder anders ausgedrückt, ist etwa die sogenannte christliche Erziehung nicht längst überholt und ausgelaugt, ist quasi gescheitert, weil sie dem Kind in Schule und Familie ein Weltbild vermittelt, das es faktisch nicht mehr gibt und so die Kinder dauernd verstört und neurotisch macht?
Ja, zweifellos ist das ein maßgeblicher Faktor, dass eben der Wegfall der Verbindlichkeit der christlichen Erziehungslehre, jedenfalls in weiten Kreisen, man muss ja da sehr nach Bevölkerungsgruppen unterscheiden, aber in weiten Kreisen ist ja doch, werden die christlichen Erziehungsideale nicht mehr als ohne weiteres verbindlich anerkannt und deshalb kommt, wie Sie schon sagen, eben diese Unsicherheit zustande. Man sucht jetzt neue Orientierungen, man weiß aber nicht, wo man sie finden kann bei der Psychoanalyse oder bei politischen Theorien, bei Gesellschaftstheorien oder wo auch immer.
Ja, ich glaube, wir müssen leider jetzt unser Gespräch abschließen. Für alle die Hörer, die das Gefühl haben, dass Sie doch heute sehr verunsichert worden sind, weil Sie immer wieder von Neurosen, von Erklärungen solcher Mängel bedrängt worden sind, möchte ich doch noch etwas Tröstliches hinterher zitieren, nämlich: Bestimmte Spannungen zwischen Eltern sowie zwischen Eltern und Kindern sind heute normal, sagt Professor Horst Eberhard Richter in seinem anderen Buch Patient Familie. Unter Umständen sind sie sogar ein Zeichen für die geistige Lebendigkeit. Und damit, meine Herren, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank, Herr Professor Richter, dass Sie so ausführlich die Fragen beantwortet haben.